Radio 1 mit dem Medienmagazin. Bei aller Solidarität mit dem Kollegen Dennis Yücel möchte ich aber den Blick weiten. Ich hatte Ihnen Anfang Februar hier einen Ausschnitt aus einer Medienrechtstagung vorgestellt, wo der türkische Journalist und Blogger unter anderem beim Portal Plattform24.org, Yavuz Baydar, von über 150 inhaftierten Journalisten sprach. Ich bat ihn um eine kurze Einschätzung der Lage in der Türkei nach dem Putschversuch im letzten Sommer, um diese unfassbare Zahl von über 150 Journalisten einmal in den Kontext einzuarbeiten, in welcher Situation, in welcher Lage überhaupt diese Verhaftungen vorgenommen wurden. Nun, es war ein gescheiterter Putschversuch, über dessen Hintergrund wir noch nichts wissen, trotz der offiziellen Erklärungen aus Ankara. Wir müssen noch untersuchen, wer den Knopf gedrückt hat, wer den Putsch organisiert hat, wer hinter diesem Putsch steckt. Bei allen Fragen, die Sie stellen, sind aber die Konsequenzen sehr klar im Vergleich zum düsteren Hintergrund des Putschversuches. Da sei die Verhängung des Ausnahmezustands sofort nach dem Putschversuch genannt. 5-6 Tage nach dem Putschversuch eingeführt. Er war quasi ein Geschenk Gottes für die herrschende AKP-Partei, wie vom Staatsapparat bestellt. Zehntausende landeten im Gefängnis, etwa 30.000, 40.000. Viele Universitäten wurden geschlossen, NGOs wurden stillgelegt und mehr als 119 Medieninstitutionen wurden besetzt oder stillgelegt.
More than 190 media institutions and outlets have been seized or shut down, and also approximately
Und auch etwa ein Viertel der HDP-Parteiabgeordneten landeten im Gefängnis. Viele HDP-Gemeinden werden jetzt von Treuhändern beherrscht. Über allem schwebt der Vorwurf von Verrat. Das gesellschaftliche Klima besteht aus Angst, Einschüchterung, das Folgen für die Arbeitslosigkeit hat. Vermögen im Wert von 20 Milliarden Euro, die der Gülen-Bewegung zugeordnet werden, sind beschlagnahmt. Freiheitsrechte sind verschwunden, wie freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit. Also, es ist ein sehr dunkles Bild, das können wir nach 6 Monaten sagen.
It's a very dark picture that we can see after 6 months.
Like similar pattern.
Sie sagten, es sei ein ähnliches Muster wie in Deutschland in den 30er Jahren mit Hitler als Diktator.
Well, it's certainly a power grab.
Nun, es ist zweifellos wie damals bei der sogenannten Machtergreifung, aber es gibt auch Ähnlichkeiten zu anderen Diktaturen, wie im Fall zum Beispiel von Alberto Fujimori im Jahre 1992. Da gab es einen Autogolpe, einen Selbstputsch. Ein Führer, gewählter Führer, versuchte die Gewaltenteilung zu beseitigen, die Herrschaft der Justiz zu beenden und die Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen. Und das ist eine vergleichbare Situation mit einem Putschversuch zu begründen, warum man Autokraten Regulierungen einführt. Man kann viele Ähnlichkeiten zu den 30er Jahren in Europa sehen, aber man sieht auch Analogien zum zentralistisch geführten Parteimodell der Baath-Partei von Saddam und Assad.
You can see a lot of inspiration from the Baathist model of Saddam and Assad etc.
Erdogan hat sozusagen etwas Ähnliches installiert wie 1933 in Deutschland. Das fand ich ein sehr starkes Bild. Mit diesem Bild ging ich zum Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland, der auch einen sehr detaillierten Blick von außen und von innen auf die Türkei hat und wollte mir das von ihm, ja, ich weiß nicht, bestätigen, relativieren lassen. Zumindest war ich an einer zweiten Meinung interessiert.
Gut, als jemand, der Deutscher ist, hat man natürlich immer so ein bisschen Angst vor historischen Vergleichungen und Gleichsetzungen auch mit Nationalsozialismus, aber es drängen sich zumindest ein paar Parallelen auch auf in der Totalität, in der tatsächlich eine Gleichschaltung der türkischen Gesellschaft versucht wird und wirklich ja einer Umfassenheit wirklich auch die Medien versucht gleichzuschalten. Insofern will ich vielleicht mir nicht den Vergleich ganz zu eigen machen, aber es gibt doch Parallelen.
Aber vielleicht können wir mal die nackten Fakten analysieren. Reporter ohne Grenzen zählt tatsächlich inhaftierte Journalisten. Aktuell sind es, glaube ich, 48, die als Journalisten inhaftiert sind. Yavuz Baydar spricht selbst von 151 und jetzt aktuell 155, auch mit dem neuesten Fall des Weltjournalisten Dennis Yücel. Ist Ihre vor einigen Jahren gemachte Äußerung, dass China eigentlich das Journalistengefängnis auf der Welt ist, durch die Aktualität überholt?
Ja und nein, da wir in China gleichzeitig eine ganz hohe Zahl inhaftierter sogenannter Bürgerjournalisten haben, die ist deutlich höher als in jedem anderen Land. Insofern ist sie einerseits nicht überholt, andererseits doch, wenn wir die Zahl der sogenannten professionellen Journalisten nehmen, weil da ist tatsächlich Türkei mittlerweile das Land, das die meisten inhaftierten Journalisten zu verzeichnen hat. Und wir zählen als Reporter ohne Grenzen tatsächlich im Moment 48 Fälle von Fällen, wo wir ganz genau dokumentieren und wissen können, diese Journalisten sind wegen ihrer Arbeit im Gefängnis gelandet. Wir gehen aber tatsächlich auch von deutlich mehr als diesen 48 aus, bis zu 150, weil wir mit einem ganz großen Problem in der Türkei konfrontiert sind und auch die Journalistinnen und Journalisten, die in Gefängnissen sitzen. Denn diese Menschen erfahren leider sehr oft gar nicht, warum sie eigentlich im Gefängnis sind, weil die türkische Justiz und auch die türkischen Gefängnisse zum einen gerade eine große Willkür betreiben, zum anderen die Zahlen ja derjenigen, die inhaftiert sind, so unfassbar sind. Das sind ja eben nicht nur Journalistinnen und Journalisten, die sind ja geradezu die kleinste Gruppe. Es sind ja Anwälte, Richter, Lehrer, Universitätsangehörige und da kommt die Justiz offenbar auch gar nicht mehr hinterher und deswegen haben wir letztlich auch ein Problem damit, sozusagen die Zahl sozusagen ganz, ganz genau zu definieren und deswegen haben wir sozusagen ganz genau dokumentiert 48 Fälle, gehen aber von deutlich mehr aus. Aber es ist schwierig, das genau zu dokumentieren.
Gibt es sowas wie ein Muster, dass man sagt, also die Journalisten sind tatsächlich wegen kritischer Berichterstattung im Gefängnis oder wirft man ihnen auch noch andere Dinge vor, die möglicherweise bis hin zu Diebstahl gehen, also Scheinargumente liefern?
Das ist schon interessant, weil in vielen Diktaturen dieser Welt, da werden eher ordinäre Verbrechen Journalisten vorgeworfen. Drogen, Schmuggel, Alkohol, Schmuggel, während in der Türkei man versucht, Journalisten tatsächlich in aller Regel mit dem Vorwurf der Verbreitung von Terrorpropaganda oder Terrorunterstützung oder manchmal auch wirklich Terrorismus als solchem, als Ganzem ihnen vorzuwerfen. Das ist schon ein Unterschied zu anderen Diktaturen und das ist eigentlich ein Muster.
Nun hat man durch den Fall des deutsch-türkischen Journalisten als Deutscher natürlich auch einen besonderen Fokus wieder auf die Situation in der Türkei, was, sagen wir mal ihre Arbeit möglicherweise erleichtert, immer wieder auch darauf hinzuweisen, es betrifft noch andere und auch weltweit. Aber widmen wir uns mal diesem konkreten Fall. Was wissen Sie denn tatsächlich darüber, warum er inhaftiert wurde?
Es geht bei den Vorwürfen an Deniz Yücel nicht um falsche Tatsachen, dass er Lügen verbreitet habe, sondern da geht es eher darum, dass er tatsächlich Terrorismus und Raum gegeben hat und Gruppen wie der PKK Raum gegeben habe und das in Artikeln, die ihm ganz konkret auch vorgehalten wurden. Das ist das, was wir wissen, auch aus dem Vernehmungsprotokoll, das Reporter ohne Grenzen auch vorliegt.
Und da geht es um Veröffentlichung in der Welt?
Da geht es um Veröffentlichung in der Welt und das ist letztlich relativ absurd natürlich, dass sozusagen für eine Veröffentlichung in einem deutschen Medium ihm da der Prozess gemacht wird.
Nun muss man ja auch Beweise sicherlich vorlegen, denn man ist ja so lange, das zumindest das Rechtsverständnis, auch sicherlich in der Türkei unschuldig, bis man nicht bewiesen bekommt, dass man tatsächlich gegen Gesetze verstößt.
Ja, das ist natürlich meistens das Problem, dass sozusagen die Vorwürfe meistens relativ vage und allgemein bleiben, dass man vielleicht befragt wird zu Sympathien und Nähe für zu einer bestimmten Organisation. Und das ist letztlich hier auch im Fall von Deniz Yücel. Es wurde an 2-3 Stellen in der Vernehmung vor seiner Untersuchungshaft konkret, wo es um 2-3 Inhalte in mehreren Artikeln ging. Aber letztlich wurden die meisten Vorwürfe, mit denen er konfrontiert wurde, nie wirklich richtig konkret.
Nun kann man ja davon ausgehen, weil auch die Beobachtung aus Deutschland sehr stark ist, dass türkische Behörden auch bemüht sind, hier Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren. Läuft alles zurzeit nach einem, auch nach deutschen Maßstäben vielleicht, fairen Verfahren?
Nein, weil ja eigentlich schon die Anklage sozusagen absoluten rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht. Und insofern denke ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, man kann diesen Fall ja nicht isoliert betrachten. Hätten Sie mich vor 4 Jahren vielleicht gefragt. Da wäre das vielleicht eine Ausnahme gewesen. Da war nämlich in der Türkei tatsächlich sowas vielleicht auch wie ein gewisser türkischer Frühling. Da gab es ja Ansätze, dass vielleicht der Kurdenkonflikt auch politisch gelöst werden könne. Und da war das eher eine Ausnahme. Anders als noch in den 2000er Jahren, wo wir schon mal eine Phase erlebt haben, wo türkische Journalisten permanent mit dem Terrorismusverdacht überzogen wurden. Aber man kann diesen Fall von Deniz Yücel nicht isoliert betrachten, sondern er gleicht ja letztlich ganz vielen anderen Fällen. Und Reporter ohne Grenzen hat vor 2 Wochen mal veröffentlicht einen Vergleich von verschiedenen Anklageschriften und Vorwürfen, die öffentlich bekannt sind. Und wir haben dabei festgestellt, dass viele der Anklagen gerade zum Teil wirklich wortwörtlich identisch sind, bis hin zu Copy-Paste-Tippfehlern. Und diese Erfahrung und diese Beobachtung, die wir dokumentiert haben, zeigt, glaube ich, dass halt eine Willkür zu erwarten ist.
Nun hat man jetzt in diesem Fall ganz konkret noch das Merkmal, dass auch eine deutsche Staatsbürgerschaft vorliegt. Hilft das möglicherweise, um ihn aus dem Gefängnis zu bekommen?
Ich denke, Deniz Yücel hatte auf jeden Fall letztlich Glück im Unglück, weil er tatsächlich neben der türkischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und er ja das Glück hat, dass er ein deutsches Medienhaus im Rücken hat, das sicherlich alles Mögliche für seine Freilassung tut und auch die deutsche Bundesregierung im Rücken hat, die ja auch doch sehr deutlich diese Woche geworden ist, in einer Deutlichkeit, wie wir aus Sicht von Reporter ohne Grenzen uns das für andere türkische Journalisten auch gewünscht hätten. Wir haben ja immer wieder die deutsche Regierung dafür kritisiert, dass sie eben nur sehr vage kritisiert hat, die Verschlechterung der Pressefreiheit und dass man die Freilassung eines Journalisten ganz konkret mit der Nennung seines Namens verlangt, wie das ja diese Woche passiert ist. Das ist etwas Besonderes und auch eine neue Qualität, sage ich mal, der politischen Forderung. Aber es wäre ein klares Statement, wenn jetzt die Bundesregierung auch fordern würde, die Freilassung aller anderen inhaftierten türkischen Journalisten und zum Beispiel eine Pressemitteilung veröffentlicht würde, in der die Namen all dieser Inhaftierten stehen würden.
Und alle Namen stehen bei Reporter ohne Grenzen auf der Internetseite. Das war Christian Mier, der Geschäftsführer Reporter ohne Grenzen Deutschland. Du-wop-a-du-wop-schu-bi-du-bi-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-schu-bi-du-bi-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du-wop-a-du